Aha-Moment. Kurz erklärt, tief entlastet. Dein Wochenimpuls für weniger Grübeln und mehr Klarheit im bunten Familienabenteuer. Mit mir, Isabel Demirel, im Hi Baby Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist bei meinem neuen Mittwochsformat Aha-Moment. Kurz, snackable, ohne viel Blabla erkläre ich dir hier Themen aus dem Alltag neurodivergenter Familien. Heute Masking, wenn brav zu Hause kollabiert. Vielleicht kennst du das, die Lehrerin oder die Erzieherin sagt zu dir oder zu deinem Partner, deiner Partnerin, also ihr Kind ist bei uns total unauffällig, nett, macht gut mit, ist immer zuvorkommend. Und du denkst dir nur, okay, und wer wohnt dann bitte bei uns zu Hause? Der kleine Dämon aus dem Exorzisten? Klingt jetzt erstmal lustig, aber dahinter steckt ja eigentlich etwas, das überhaupt nicht lustig ist. Nämlich ein Kind, das in äußeren Bereichen, Schule, Kita, Hort, vielleicht auch in Sportvereinen, wo auch immer, gut mitmacht und erstmal das Gesicht wahrt, sag ich jetzt mal, und sobald es zu Hause ist, regelmäßig zusammenbricht. Es schreit, es weint, Türen werden geknallt. Oder es macht einfach komplett dicht. Wahnsinnig anstrengendes, herausforderndes Verhalten für dich, für deinen Partner, deine Partnerin. Und du bist müde, verwirrt, verunsichert. Und irgendwann schleicht sich vielleicht bei dir der Gedanke ein, na, wenn es überall ansonsten total unauffällig ist, mein Kind, und gut mitmacht, dann bin ich vielleicht das Problem oder dann sind wir als Familie vielleicht das Problem? Lass uns genau darüber kurz reden. Ich starte mit einem kleinen Mini-Wissensblock. Was ist Masking eigentlich? Masking bedeutet, ein neurodivergentes Kind, also zum Beispiel ein Kind mit Autismus, ADHS und so weiter und so fort, versteckt seine wahren Bedürfnisse und Schwierigkeiten, um nach außen in Anführungszeichen normal zu wirken, um nicht aufzufallen. Die Forschung beschreibt Masking als bewusstes oder unbewusstes Unterdrücken oder Nachahmen von Verhalten, damit man neurotypisch, also in Anführungszeichen eben normal, rüberkommt. Beispiele können sein, dass Kinder mit Autismus Blickkontakt halten, dass Kinder mit ADHS stillsitzen oder dass neurodivergente Kinder so tun, als würde Lärm oder Chaos sie nicht stören. Sie lächeln, sie machen mit, sie nicken, sie sagen, ja, ist okay, nee, passt für mich, ja, kann ich machen. Warum machen Kinder das? Um nicht aufzufallen, habe ich gerade schon erwähnt, um Kritik, Hänseleien oder Ärger zu vermeiden, finde ich ganz wichtig, um Erwartungen von Erwachsenen zu erfüllen, um brav und leicht zu sein. Das Problem, Studien und Fachartikel zeigen sehr klar, dass langfristiges Masking extrem viel Energie frisst und mit höherem Risiko für Angst, Depression, Burnout und Identitätsprobleme verbunden ist. Und jetzt kommt ein Aha-Moment, dieses brav sein den ganzen Tag über rächt sich dann später dort, wo dein Kind sich am sichersten fühlt, nämlich zu Hause. Dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, das heißt in der Fachwelt After School Restraint Collapse, also der Zusammenbruch nach einem Schultag des Zusammenreißens. Und wir schauen uns jetzt 4 Punkte an, die dir helfen, dieses brav versus kollabiert besser zu verstehen. Erstens, Außenfassade, innen Dauerstress. Von außen sieht es so aus, dein Kind ist total angepasst, in der Schule, in der Kita, im Hort. Dein Kind ist so lieb bei der Oma, sobald du nicht mehr dabei bist, Dein Kind macht im Hort überhaupt keine Probleme. Die Leute wissen gar nicht, was du eigentlich immer hast, warum du dich so über dein Kind beschwerst, warum du immer von Erschöpfung und von stressigen Alltagsmomenten redest, weil dein Kind ist doch eigentlich super easygoing, sobald du nicht mehr da bist. Was keiner sieht, dein Kind arbeitet innerlich die ganze Zeit auf Hochtouren. Beim Masking beschreiben neurodivergente Menschen zum Beispiel, sie kopieren andere Kinder, anstatt selbst zu entscheiden. Sie unterdrücken Stimming, wie etwa zappeln, hüpfen, mit den Armen wedeln, wippen oder Geräusche zu machen. Sie schlucken Überforderung runter, anstatt zu sagen, es ist mir gerade einfach zu viel oder es ist mir gerade zu laut. Oder ich brauche eine Pause. Und sie geben sich unauffällig, auch wenn innerlich eigentlich schon längst die Alarmglocken läuten. Von außen sieht es erstmal aus wie ein super pflegeleichtes Kind. Von innen ist es tatsächlich ein Kind im Daueralarmzustand. Dein Aha, wenn du von Lehrkräften oder anderen Erwachsenen hörst, läuft komplett unauffällig und gleichzeitig zu Hause regelmäßig die, ich nenne es mal, emotionale Bombe hochgeht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dein Kind massiv maskiert, anstatt dass du einfach nur schlecht erziehst oder dass du das Problem bist. Zweiter Punkt, die Energiebatterie deines Kindes geht im Laufe des Tages, den es draußen, sag ich mal, in diesen Einrichtungen eben verbringt, gegen Null und crasht dann zu Hause. Also stell dir vor, dein Kind hat einen inneren Akku oder eine innere Batterie. Immer wenn etwas Bestimmtes passiert, geht einfach so ein bisschen Prozent von diesem Akku verloren. Etwas könnte es sein, wenn das Kind Reize aushalten muss. Zum Beispiel sehr grelles Licht in der Schule, in der Kita, im Hort, Lärm, viele Menschen, wenig Struktur, spontane Änderungen der Pläne, Klassenlehrerin ist krank, Ersatzlehrer kommt, Streit im Schulhof, soziale Regeln checken, Erwartungen erfüllen, Impulse bremsen. Ne? Also neurodivergente Kinder verbrauchen für diese Aufgaben deutlich mehr Energie als viele andere Kinder. Studien zu Masking oder man sagt ja auch oft Camouflaging dazu, zeigen, dass dieses ständige Anpassen mit erhöhten Stresswerten und Burnout-Risiko verbunden ist. Kann man sich im Alltag so vorstellen, das Kind geht aus dem Haus und ja, vielleicht auch schon bevor das Kind aus dem Haus geht, ne, fängt dieser Akku, der im Bestfall morgens bei 100% ist, aber ja auch das nicht immer, denn viele Sachen schleppt man auch mal eine Woche oder zwei Wochen mit sich herum und die belasten einen dann immer noch. Direkt, wenn man aufwacht, ne? Und dann könnt ihr euch das so vorstellen, das Kind ist in der Kita oder in der Schule und der Akku nähert sich immer mehr dem roten Bereich. Dann ist das Kind vielleicht nach der Schule noch im Hort und da verbraucht es dann die letzten Reserven. Und sobald es dich dann sieht, also Mama, Papa, Safe Space, zu Hause, bemerkt es plötzlich, ey, mein Akku ist bei -20% und dann kollabiert das System. Und das sieht dann so aus, das Kind bekommt einen riesigen Meltdown. Für Außenstehende scheinbar grundlose Ausraster wegen Kleinigkeiten. Das Kind schreit dich an, es knallt Türen, es schlägt um sich oder auch das komplette Gegenteil, also es geht in den Shutdown. Es verkriecht sich, es reagiert kaum, es wirkt wie weg. Es legt sich zu Hause direkt irgendwie hin und möchte nur noch schlafen. Und du stehst daneben und denkst, wie kann ein Kind, das den ganzen Tag über so brav ist und bei allen anderen so gut mitmacht, jetzt so sein? Und da der Aha-Moment für dich, das Verhalten zu Hause ist kein Gegenbeweis für das Bravsein in anderen Einrichtungen. Es ist die Folge davon. Der dritte Punkt, zu Hause eskaliert's, bedeutet, zu Hause ist der sichere Hafen für das Kind. Es fühlt sich erstmal hart an, ich weiß. Du bekommst die volle Ladung ab und die anderen bekommen die Sonnenseite von deinem Kind sozusagen. Aber es ist total wichtig zu verstehen, Kinder zeigen ihre heftigsten Gefühle oft dort, wo sie sich am sichersten fühlen. Fachartikel beschreiben, dass Kinder nach langem Masking dann zu Hause entladen, weil hier keine soziale Maske mehr nötig ist. Und viele Eltern berichten zum Beispiel auch, naja, in der Schule hält sich das Kind zusammen und es explodiert in dem Moment, wo es zur Haustüre reinkommt. Nicht, weil du zu weich bist, nicht, weil dein Kind dich nicht respektiert, nicht, weil dein Kind nicht erzogen wurde, sondern weil zu Hause sein Safe Space ist. Es ist der Moment, wo das Nervensystem sagt, endlich darf ich loslassen. Endlich muss ich mich nicht mehr zusammenreißen. Und ja, das ist für Eltern super anstrengend. Und gleichzeitig ist es eigentlich wie eine Auszeichnung dafür, dass ihr mit eurem Kind eine richtig tolle Bindung habt. Also der Aha-Moment für dich, das Kollabieren bei dir oder eben zu Hause zeigt, dass sich dein Kind bei dir sicher genug fühlt, um echt zu sein. Ich weiß, das macht es nicht leichter, aber es ist eine Erklärung. Und es ist auch eine Erklärung, wenn Verwandte oder Freunde ja, dich skeptisch anschauen und sagen, also sobald du weg bist, ist das das bravste Kind, das ich je gesehen habe. Punkt Nummer 4. LehrerInnen sehen oft nur die Maske und lassen dich an dir selbst zweifeln. Das ist jetzt nochmal ein Schmerzpunkt. Ne? Du gehst zur Lehrerin, zum Lehrer oder zur Erzieherin, zum Erzieher und sagst, ja, also ich weiß auch nicht, mein Kind ist einfach unfassbar anstrengend. Wir erleben zu Hause extrem intensive Gefühle. Wir müssen das Kind ständig begleiten. Ne? Das hat riesengroße Schulangst. Das ist extrem erschöpft, wenn es nach Hause kommt. Und du erfährst keine Empathie, sondern eher Ablehnung oder ein ja, Nicht-Verstehen deines Gegenübers, die dir dann rückmelden, na also, wir merken hier gar nichts von. Ne, vielleicht übertreiben sie da ein bisschen, vielleicht ist es ja gar nicht so dramatisch. Dann wirst du wieder in so eine Helikopterrichtung reingedrängt. Das Problem, Masking kann eine Diagnose verzögern oder sogar verhindern, weil das Kind in der Fremdsicht zu gut angepasst ist. Und das passiert leider besonders häufig bei Mädchen. Genau die werden laut Studien auch viel häufiger übersehen und bekommen lange keine Diagnose. Was bei dir ankommt ist, okay, ich bilde mir das offensichtlich wohl alles nur ein. Vielleicht bin ich auch einfach nur unfähig, vielleicht bin ich zu sensibel, vielleicht reagiere ich komplett über, vielleicht bilde ich mir das alles nur ein, vielleicht bin ich nicht streng genug oder ich bin zu lasch. Nee, bist du nicht. Was du zu Hause siehst, ist klinisch relevant, auch wenn es in der Schule oder in der Kita oder wo auch immer nicht sichtbar ist. Und zunehmend achten Fachstellen auch genau auf dieses brav sein versus zu Hause kollabieren, weil es eben ein starkes Zeichen für Masking ist. Und es gibt Diagnosestellen oder generell Diagnostiken, die zum Beispiel explizit nach Bildmaterial von zu Hause fragen, um da auch wirklich nochmal vergleichen zu können. Also dein Aha-Moment, deine Beobachtungen zu Hause sind nicht weniger wahr als das Bild in der Schule, sondern sie sind tatsächlich real und echt und ein sehr zentraler Teil des Puzzles. Wer ist mein Kind? Was braucht mein Kind? Wie geht es meinem Kind? So, das war jetzt viel Info bis hierher. Was machst du jetzt konkret in deinem Alltag damit? Du kannst dir erstens schon mal ganz fett innerlich auf den Plan schreiben, nach Schule, Kita, Hort, whatever, ist Dekompressionszeit. Das heißt, plane bitte die Nachmittage nicht mehr so, als käme dein Kind frisch aus dem Urlaub, entspannt nach Hause, weil es ja in der Schule so unauffällig ist und so gut mitmacht, sondern gib deinem Kind die Möglichkeit, auch wirklich loslassen zu können, entspannen zu können. Du kannst das unterstützen, indem du Übergangsrituale einbaust. Das heißt, jeden Tag, wenn dein Kind von wo auch immer nach Hause kommt, dann gibt es eine Ankommzeit. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, total individuell, altersabhängig, persönlichkeitsabhängig, ne? Und in dieser Ankommzeit könnt ihr euch mal überlegen, ne? Also man spürt ja auch immer sehr gut, was braucht das eigene Kind. Vielleicht gibt es in der Ankommzeit keine Fragen. Kein, na, was gab's heute zum Essen? Na, was habt ihr heute gemacht in der Schule? Einfach das Kind erstmal tun und lassen, was es möchte. Das Tablet schnappen und sich auf dem Sofa verziehen und irgendwas knabbern. Die Kuscheldecke schnappen und mit einem Hörspiel drunter verschwinden. Was auch immer, ne? Je nach Kind. Zweite Möglichkeit ist, dass ihr ganz gezielt Reize runterfahrt. Also sollte klar sein, ne? Nicht direkt ins nächste Playdate hüpfen. So, wenn das Kind nach Hause kommt, einfach erstmal schauen, dass es keine direkten Termine gibt. Ich weiß, man kann das nicht immer verhindern. Es gibt Termine, die müssen sein. Aber es gibt sehr wohl auch Termine, die kann man auch einfach absagen und nicht mehr machen. Wenn ihr das einfach mitzerrt zum nächsten Termin, dann staut sich das auf, ne? Dann muss es weiter maskieren, dann muss es nochmal runterschlucken, dann muss es nochmal funktionieren. Und eigentlich kann es ja schon ganz schön lange nicht mehr. Wie könnt ihr noch Reize runterfahren? Ihr könnt gucken, dass es eine ruhige Atmosphäre gibt zu Hause. Ne? Dass es Licht zum Beispiel, das Licht an ist, dass das Kind als angenehm empfindet. Dass vielleicht nicht gerade die Spülmaschine läuft, wenn das Kind nach Hause kommt. Oder die Waschmaschine. Neurodivergente Kinder haben ja ein super feines Gehör. Denen fallen Dinge auf, die würdet ihr vielleicht gar nicht wahrnehmen, dass vielleicht im Hochsommer nicht alle Fenster geöffnet sind, sondern dass es wirklich erstmal für diese Ankommzeit ruhig ist. Eventuell bietet ihr dem Kind Noise Cancelling Kopfhörer an. Und tatsächlich weniger reden, mehr Raum geben in dieser Ankommzeit. Und ich weiß, das mag für manche erstmal schwierig sein, weil man freut sich, dass das Kind wieder da ist. Man möchte ja auch in die Verbindung gehen und wissen, wie war dein Tag? Und vielleicht fühlt sich das erstmal so für dich an, als wärst du so eine kalte Kühlschrankmama, wie man ja früher zu den Müttern autistischer Kinder gesagt hat. Aber das Gegenteil ist der Fall, ne? Also du siehst dein Kind und du siehst, was dein Kind braucht und was du tust, ist aktive Reiz- und Stressregulation. Zweiter Punkt, was du konkret im Alltag umsetzen kannst, ist, dein Kind darf zu Hause unmaskiert sein und du setzt trotzdem liebevolle Grenzen. Das ist jetzt ein bisschen tricky, ne? Weil unmaskiert sein heißt ja nicht, dass gleichzeitig alles erlaubt ist, ne? Ihr seid auch nur Menschen, eventuell gibt es noch Geschwisterkinder, für die ist es auch einfach super heftig, wenn da immer irgendjemand jeden Tag nach der Schule, nach der Kita nach Hause kommt und erstmal komplett das ganze Familienleben auf den Kopf stellt, weil die Stimmung sich einfach komplett verändert, weil dieses Kind so intensive Gefühle dann zeigt. Ja, es darf seine Gefühle zeigen. Ja, natürlich sollte es zu Hause echt sein dürfen, diese Maske, bildlich gesprochen, ablegen dürfen. Es darf auch seine Bedürfnisse zeigen. Nur, es gibt trotzdem Grenzen. Wie sieht das jetzt konkret aus? Also du kannst Wut und Zusammenbruch benennen, ohne dass du sie abwertest. Zum Beispiel, dass du sagst, hey, ich sehe, du hast dich heute den ganzen Tag zusammengerissen und jetzt kommt alles raus. Das ist okay, ich bin da. Du hältst trotzdem Grenzen, ne? Du sagst zum Beispiel, du darfst wütend sein, ich pass auf, dass niemand verletzt wird, aber es werden keine Sachen zerstört. Lass uns versuchen, dass du hauen oder werfen kannst. Aber wir bestimmen zusammen, was das ist. Wenn jetzt zum Beispiel das Kind erstmal nach Hause kommt und vielleicht nach dem nächstbesten Gegenstand greift und den einmal quer durchs Wohnzimmer schleudert oder so. Und die dritte Idee, wie das Unmaskieren zu Hause mit klaren Grenzen ablaufen kann, ist, dass du dem Kind Tools zur Verfügung stellst anstelle von Vorwürfen. Also guck einfach, dass du ihm was anbietest, dass es benutzen kann, anstatt dass es sich einfach in der Not irgendwas sucht oder irgendwas macht, sondern dass ihr gleich, weil dann gehst du ja, ne, dann kommst du ja den Vorwurf, so hey, stopp mal, was machst du denn jetzt? Ach nee, aber doch bitte und schrei doch nicht so laut, sondern dass ihr direkt guckt, okay, was könnte dem Kind gut tun? Ist es der Boxsack, der im Zimmer hängt? Und wenn das Kind zur Türe reinkommt, dann liegen da direkt griffbereit die Boxhandschuhe. Oder ist es irgendwie eine Kiste mit Regulationsspielsachen? Oder ist es der immer gleiche Nachmittagssnack, den das Kind bekommt, wenn es nach Hause kommt? Und es weiß schon genau, ne, es kommt jetzt nach Hause, es muss sich erstmal regulieren. Und es ist dann einfach den immer gleichen Snack. Auch das kann das Kind total gut regulieren. Und damit sendest du einfach deinem Kind auch die Botschaft, hier zu Hause musst du dich nicht verstellen. Und du bist auch gleichzeitig mit all diesen riesigen Gefühlen nicht alleine. Und trotzdem hat das Kind Grenzen, weil Grenzen sind ultra wichtig, insbesondere für neurodivergente Kinder, weil auch das ja Sicherheit gibt. Dritter konkreter Schritt für deinen Alltag, den finde ich sehr wichtig, nimm dich selbst ernst, auch gegenüber Schule, Kita und ich sag mal Experten oder Expertinnen. Also wenn du merkst, mein Kind bricht regelmäßig zu Hause zusammen, mein Kind ist extrem erschöpft, mein Kind hat zum Beispiel, bevor es in die Kita oder in die Schule geht, jeden Morgen Bauchweh oder es kommt jeden Tag nach Hause mit Bauchweh, mein Kind hat Schulangst oder mein Kind hat Kita-Angst, mein Kind hat Schlafprobleme, dann ist das kein Luxusproblem, sondern das ist tatsächlich ein Signal. Und es ist wichtig, dass du da auch auf deine Kompetenz als Elternteil vertraust. Also du darfst in Gesprächen mit Schule oder Kita, whatever, Ärzten klar sagen, ich sehe als Mutter oder als Vater zu Hause eine massive Überlastung. Ich möchte, dass das ernst genommen wird, auch wenn mein Kind in anderen Einrichtungen nicht auffällt. Es ist total sinnvoll und hilfreich, gerade wenn es um Diagnostik geht, Protokoll zu führen. Wann sind die Meltdowns? Also schreibt euch das wirklich mal auf, erstellt euch eine Tabelle, legt ihr euch irgendwo handgriffbereit hin und schreibt euch auf Datum, Uhrzeit, was ist passiert, wie oft passiert das, was waren ungefähr die Tagesumstände. Bei ÄrztInnen oder TherapeutInnen betonen, in der Fremdsicht wirkt er oder sie unauffällig. Ich möchte ausdrücklich, dass unsere häusliche Situation mit in die Einschätzung einfließt. Und du darfst dir selbst sagen, ich bilde mir das nicht ein. Ich bin die Person, die mein Kind am besten kennt. Und dein heutiger Aha-Satz zum Mitnehmen, du kannst dir wieder einen von beiden Sätzen aussuchen oder den dir auch selbst für dich nochmal im Nachgang formulieren. Brav in der Schule, Explosion zu Hause ist gleich ein überlastetes Nervensystem und kein persönliches Versagen. Oder alternativ, wenn mein Kind bei mir zusammenbricht, heißt das, hier ist es sicher genug, um echt zu sein. Du trägst kein Etikett, dass du zu inkonsequent bist oder dass du zu schlecht erziehst, sondern du lebst mit einem Kind, das jeden Tag Hochleistung im Verstellen hinlegt und dann am Ende dieses Tages wieder bei dir landen kann. Und es sollte nicht unser Ziel als Eltern sein, das Maskieren noch weiter voranzutreiben und uns darauf auszuruhen und zu sagen, ja, also, naja, in der Schule funktioniert ja alles, ne? Also wenn das Kind regelmäßig zu Hause zusammenbricht, dann braucht das Kind eure Unterstützung und dann solltet ihr schauen, wie kriegt ihr es hin, dass es diesem Kind besser geht. Es ist unser Job als Eltern, für unser Kind der Safe Space zu sein, das Schutzschild zu sein, der Schutzschild, sagt man, glaube ich, zu sein. Das ist unser Job und es ist auch unser Job, im Team unseres Kindes zu spielen. So. Wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn sie dir einen Aha-Moment geschenkt hat, dann teile sie doch super gerne mit anderen Eltern, die sich auch fragen, warum dreht mein Kind zu Hause immer so durch? Ich freue mich riesig, wenn du Hi Baby abonnierst, mit 5 Sternen bewertest und nächsten Sonntag wieder zu einer ganz regulären Podcast-Folge einschaltest. Ansonsten kommt auch wieder nächsten Mittwoch der kurze Aha-Moment. Bis dahin, lass es dir gut gehen, gönn dir was, alles Liebe, deine Isa.